Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert
Juniorprofessor Dr. Marian Adolf beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass Sie Ihren Weg an unserem heutigen gefühlt 150. Research Day in den LZ9 gefunden haben, um Vorträgen zu lauschen, die allesamt eins gemeinsam haben, nämlich sie stammen aus dem Kontext des ZU-Forschungsverbundes Mediatisierte Moderne. Ich habe die Ehre und Freude, von Beginn an Sprecher dieses Forschungsverbundes sein zu dürfen. Wir hatten gerade eben schon als Auftakt unseres Slots einen Vortrag von Kollegen Göttlich und Herbers zu ihrem DFG-Forschungsprojekt Mediatisierte Medienrezeption. Ich bin auch schon umfassend mediatisiert, und zwar unfreiwillig, weil ich habe hier so ein Mikrofon umgeschnallt und kann deshalb hier nicht auf und ab laufen, wie das sonst meine Art ist. Dafür habe ich auf einer anderen Seite wiederum das Medium eingespart. Es gibt nämlich keine PowerPoint. Ja. Sie können sich ganz meinem Vortrag widmen, indem Sie, sofern es denn halbwegs interessant ist, zuhören. Ich sage etwas nochmal, was ich gerade vorher schon gesagt habe, aber das Publikum überschneidet sich kaum, darum traue ich mich. Nämlich eine kurze Einleitung zu unserem Forschungsverbund Mediatisierte Moderne. Der ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen der Zeppelin-Universität, aber auch von externen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel von der Universität Bremen, die sich einer zeitgenössischen Untersuchung aktueller Veränderungen der gesellschaftlichen Kommunikation verschrieben haben. Diese Perspektive, die wir dabei einnehmen, basiert, und ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, auf zwei Prämissen, zumindest sehe ich das so. Erstens werden die Medien als soziale und kulturelle Phänomene betrachtet, also als etwas Gesellschaftsimmanentes und nicht als etwas, das quasi von außen auf die Gesellschaft wirkt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, wenn Sie sich aktuelle Debatten über Medien anschauen, insbesondere in der gesellschaftspolitischen Debatte, dann kriegt man oft den Eindruck, dass es aber immer noch genauso gesehen wird. Da wäre die Gesellschaft und die wäre sozusagen organisch gewachsen und dann gibt es da sozusagen die Medien und die machen etwas mit dieser Gesellschaft beziehungsweise mit ihren Individuen. Zweitens geht es üblicherweise in der Mediatisierungsforschung auch nicht um die Medien an sich, sondern um Medienkommunikation und die Rolle, die die Kommunikation der Gesellschaft in der Stabilisierung bzw. in der Dynamisierung gesellschaftlicher Entwicklungen spielt. So ist also Mediatisierung ein Konzept zur Umsetzung eines im weitesten Sinne mediensoziologischen Forschungsprogramms, in dem die moderne Gesellschaft und die Art und Weise, wie sie kommuniziert, als untrennbarer Phänomenzusammenhang betrachtet werden. Und wir haben an der Zeppelin-Universität das große Glück, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen an einem Fleck vereinen, die das ähnlich sehen. Und ich glaube, das zeichnet die Kommunikations- und Medienwissenschaft an der ZU auch aus, mittlerweile auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus bekannt, dass wir sozusagen ein sehr stark gesellschaftstheoretisch geprägtes Verständnis von Kommunikationsforschung haben. Ich komme, und das ergibt sich jetzt quasi aus der kurzen Vorrede, eingangs kurz auf die Theorie moderner Gesellschaften zurück, die als wesentlicher Hintergrund dieses Forschungsansatzes verstanden werden kann, und komme so zu sprechen auf den Vortragstitel, auf die Theorien der Mediatisierung und den aktuellen Stand derselben. Ich hole also jetzt ganz im Vorlesungsstil ein bisschen aus. Die moderne Gesellschaft basiert, anders als traditionelle Sozialverbünde, auf dem, was Emil Durkheim einmal berühmterweise als organische Solidarität bezeichnet hat. Dies bedeutet in aller Kürze, dass sich die sozialen Bande, die ganz unterschiedliche Individuen zusammenhalten, nicht mehr aus deren unmittelbaren biografischen und geografischen Nähe ergeben. Stattdessen ist die moderne Gesellschaft von überindividuellen, von funktionalen Beziehungen geprägt, die aus der zunehmenden Spezialisierung entstehen. In einer komplexen, unüberschaubaren Gesellschaft sind wir auf das Wissen, sind wir auf die Arbeitsleistung und das Können anderer angewiesen. Ohne diese Dienste spezialisierter Berufsrollen und der zugehörigen Organisationen und Institutionen könnten wir unseren eigenen Lebensvollzug nicht bewerkstelligen. Wir wären sowohl als Individuen aber auch als Gesellschaft nicht überlebensfähig. Dabei ist es wichtig, dass diese funktionale Differenzierung und mit ihr die Modernisierung dynamische Prozesse sind. Modernisierung ist also ein geschichtliches Geschehen, das weiterhin andauert. Sie besteht aus verschiedenen unterscheidbaren Subprozessen, wie etwa der Rationalisierung, der Individualisierung oder auch der Globalisierung. So sieht das zumindest die klassische soziologische Theorie. Eine Konsequenz der Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft liegt nun darin, dass das Alltagswissen zwischen den einzelnen Individuen und Gruppen der Gesellschaft zunehmend außer Deckung gerät. Soll heißen, die verschiedenen Lebenswelten der Mitglieder einer Gesellschaft müssen nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Egal, ob es sich dabei um die Spezialisierung in der Arbeitswelt handelt, um unterschiedliches Freizeitverhalten oder um die Organisation von Familie und Privatleben, es gibt nicht mehr allzu viele Bereiche des täglichen Lebens, in der sich diese verschiedenartigen Lebensführungen zwangsläufig unterscheiden, bis vielleicht auf das Steuerzahlen und den Zahnarztbesuch. Man spricht von unterschiedlichen und unterschiedlich dominanten Sinnprovinzen, je nach Terminologie, von abweichenden Wissensvorräten, wie zum Beispiel Nico Stehr, und letztlich von der Frage nach gesellschaftlicher Kohäsion. Die Anonymität, über die man sich im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung allenthalben mokiert, ist also weniger ein moralisches Dilemma als eine Begleiterscheinung der Modernisierung der Gesellschaft. Eine der klassischen Rollen der Massenmedien in einer modernen Gesellschaft besteht nun darin, dieses entwicklungsbedingte Auseinanderdriften individueller Lebenswelten zumindest teilweise zu kompensieren. Aus soziologischer Warte besteht die zentrale Rolle der zentralisierten Medienkommunikation also gar nicht so sehr in der inhaltlichen Unterweisung und Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger, wie dies zum Beispiel die Publizistikwissenschaft immer postuliert hat. Die Aufgabe der modernen Massenmedien ist hier vor allem die Herstellung eines gemeinsamen sozialen Horizonts, anhand dessen wir uns orientieren können. Hierbei handelt es sich um eine kommunikative Wirklichkeit, also eine über Kommunikation, über ihre Themen und Inhalte hergestellte, von vielen geteilte soziale Realität. Dies zu betonen, nannte etwa Niklas Luhmann sein letztes großes Werk zur modernen Gesellschaft, und bis heute ist das eine Ehre für die Kommunikationswissenschaft, dass Luhmann sein letztes Buch unserem Gegenstandsbereich gewidmet hat. Er nannte dieses Buch die Realität der Massenmedien. Die überindividuellen Sinnbestände, die sich in kleineren Sozialformen über das gemeinsame Leben und das geteilte Schicksal ergaben, werden so nunmehr vermittels Medien hergestellt. Die Fähigkeit der Massenmedien, Zeit und Raum zu überbrücken, ist also in zunehmend größeren, komplexeren und auseinanderstrebenden modernen Gesellschaften immens wichtig. So erlauben die technischen Medien eine neue Art der Kommunikation, eben die Massenkommunikation. Einige wenige, auf bestimmte Art und Weise qualifizierte Akteure, also etwa Journalistinnen und Journalisten, besorgen in ihrer Rolle als gesellschaftliche Kommunikatoren das Zeitgespräch einer Gesellschaft über sich selbst, wie der deutsche Literaturtheoretiker und Publizist Robert Brutz schon 1845 feststellte. Das ist sozusagen im Kern die Aufgabe der Massenkommunikation. Das Zeitgespräch einer Gesellschaft über sich selbst. Diese geschichtlich gewachsene Rolle der Massenmedien als gesellschaftliche Größe bildet den Ausgangspunkt der Mediatisierungsforschung. Und somit komme ich zum eigentlichen Thema zurück. Aufgrund der Zentralität der Medien für die moderne Gesellschaft ist ein jeder Wandel des Mediensystems mit einem Wandel der Gesellschaft an sich verbunden. Hinzu kommt nun, dass mit der sogenannten digitalen Medienrevolution das Mediensystem insgesamt in Bewegung gerät. Es stellt sich also die Frage, wie sich die Digitalisierung und die damit einhergehende verstärkte Individualisierung der Medienkommunikation auf das Mediensystem insgesamt auswirkt und welche Konsequenzen daraus wiederum für die Gesamtgesellschaft erwachsen. Damit sind auch zwei Quellen der zeitgenössischen Mediatisierungsforschung bereits benannt, die zugleich auch die Basis für die beiden heute auffindbaren unterschiedlichen Ausprägungen der Ansätze bilden. Einerseits kann die Mediatisierungsforschung als Reaktion auf den immensen Bedeutungsgewinn der Medienkommunikation für die und innerhalb der modernen Gesellschaft gesehen werden. Die Geschichte, die man dann üblicherweise in der Kommunikationswissenschaft antrifft, lautet so: Die Medien lösen sich im Laufe der Zeit aus ihrer Bindung zu anderen großen sozialen Institutionen, etwa von Parteien, von den Kirchen und von großen Verbänden. Denken Sie daran, vor 50, 60 Jahren gab es in allen Demokratien große Parteizeitungen, die teilweise auch für ihren jeweiligen Medienmarkt sogar dominant waren. Heute sind sie so gut wie verschwunden. Kurz, in dieser geschichtlichen Entwicklung werden Medien selbst im soziologischen Sinne zu gesellschaftlichen Institutionen und gewinnen zudem auch ökonomisch immer mehr an Bedeutung, was immer ein starker Treiber ist für solche Entwicklungen, und erlangen so mehr gesellschaftliche Macht denn zuvor. Sie verfolgen zusehends ihre eigenen Interessen und folgen spezifischen Produktionsroutinen, die sich sodann auch auf die gesamtgesellschaftliche Kommunikation auswirken. Medien werden selbst soziale Akteure. Der zweite Ansatz lässt sich im Wandel der gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnisse im Gefolge der digitalen Revolution verorten. Die Medien sind nämlich heute nicht mehr nur zentrale Quelle der Information, sondern werden zunehmend zu weithin verfügbaren Produktionsmitteln. Massenkommunikation und interpersonale Kommunikation verschwimmen, damit hat das Fach sehr zu kämpfen. Und wir haben es mit einem zusehends hybriden Mediensystem zu tun, welches auch qualitativ neue Formen und Inhalte hervorbringt. Dabei dringen die, und wir hatten gerade vorher darüber gesprochen, die Medientechnologien und auch die Medieninhalte tiefer in unser individuelles und gesellschaftliches Leben vor als jemals zuvor. Das ist quasi der Kerngedanke der Mediatisierungsforschung. Ich komme zum Stand der Mediatisierungstheorie, wie im Vortragstitel versprochen. Vielleicht kurz zur Einleitung. Die Mediatisierungsforschung hat die Kommunikationswissenschaft sowohl im deutschsprachigen Raum, aber auch in der internationalen Community im Sturm genommen. Es gibt da sehr viele Publikationen, es gibt sehr viele Beiträge auch von Leuten, die im Fach eine sehr gewichtige Stimme haben. Und das hat aber auch dazu geführt, dass wir mittlerweile, und ZU-Studierende können ein Lied davon singen, uns kaum noch auf einen sozusagen hinreichend scharfen Mediatisierungsbegriff einigen können, mit dem wir dann auch in unsere empirischen Projekte gehen können. Im April bin ich eingeladen nach Stockholm, da gibt es eine Tagung von Mediatisierungsforscherinnen und Forschern, die kümmern sich nur quasi um den Mediatisierungsbegriff. Und das wäre meine Idee schon für den Stockholmer Workshop. Sie hören es zuerst. Die Mediatisierungsforschung ist also heute ein breites Feld geworden. Zurzeit befindet sich die Forschungsrichtung in einem Diskussionsprozess über die Konsolidierung ihrer immer umfangreicheren theoretischen Basis. Gerade für interessierte Beobachter bietet sich bisweilen ein verwirrendes Bild, und der zuvor schon angesprochene Masterkurs des letzten Semesters hat mir das Versprechen abgenommen, dass wir nicht über Mediatisierung diskutieren. Ich möchte in der Folge die beiden wichtigsten Quellen der heutigen Mediatisierungsforschung umreißen und vielleicht ein Stück weit zeigen, warum es so große Probleme gibt, die beiden zusammenzubringen. Ich unterscheide erstens die handlungstheoretische Mediatisierungsforschung im weitesten Sinne. Als sozialkonstruktivistische Traditionslinie bezeichnet Andreas Hepp, Professor an der Universität Bremen, jene Zugänge, die auf theoretischen Grundlagen wie dem symbolischen Interaktionismus, der Wissenssoziologie, den Cultural Studies und anderen eher mikroperspektivischen Theorietraditionen aufbauen. Auch spielt hier die Mediumtheorie nach Marshall McLuhan eine Rolle. Als Ausgangspunkt der Argumentation dient die Zunahme verfügbarer Medienkanäle, die wachsende Vielfalt von Medienangeboten und die steigende Bedeutung der Medien im individuellen Alltag. Viele dieser Prozesse stehen im Zusammenhang mit der netzbasierten Kommunikation, aber nicht alle. Es gab schon vor der sogenannten digitalen Revolution eine massive Zunahme des Medienangebots. Meine Lieblingsgeschichte dazu ist immer, wenn man früher, also ich zum Beispiel in der Grundschule war, krank wurde und einen Tag im Bett verbringen musste, dann konnte man im damaligen ORF-Fernsehprogramm FS1 ab 9.30 Uhr Schulfernsehen gucken. Da gab es zuerst einen Russischkurs mit Lisa Schüller, dann gab es Englisch für Fortgeschrittene, Dann gab es lange nichts und wenn man Glück hatte, gab es dann irgendwann am späten Vormittag oder frühen Nachmittag einen Film. Das war meistens Winnetou. Den hatte man zu dem Zeitpunkt schon zehnmal gesehen. Ich glaube, dass es auch damals deutlich weniger attraktiv war, für Kinder krank zu feiern. Was hat man zu Hause denn im Bett sonst machen können? Heute dauert allein die Diskussion darüber, was man als Familie am Abend für den Film schaut, angesichts von 250 frei empfangbaren Fernsehprogrammen und zusätzlich drei bezahlten Streaming-Portalen schon eine Stunde, bis man überhaupt weiß, was man schauen will. Ne? Und oft lässt man es dann gleich bleiben und geht ins Bett. Wir haben es also mit einer massiven Zunahme des Medienangebots zu tun. Wir haben es aber auch mit einer Funktionsverschiebung der Medien zu tun, die darauf zurückzuführen ist, dass Medien nun multifunktional werden und nicht mehr nur Rezeptionsapparate sind. In dieser handlungstheoretischen Mediatisierungsforschungstradition wird den neuen Medien dabei insbesondere für Prozesse des individuellen kommunikativen Handelns, für die Organisation sozialer Beziehungen und für intersubjektive Wirklichkeitskonstruktionen wachsender Wert zugemessen. Die neuen interaktiven Medien erlangen besondere Bedeutung, da sie für eine immer tiefer gehendere Integration medialer Funktionalität in Beruf und Freizeit, Produktion und Konsum von Botschaften verantwortlich zeichnen. Zielfolie der unter dieser Traditionslinie subsumierten Untersuchungen sind die durch die Medienentwicklung ausgelösten Veränderungen der kommunikativen Formen. Und das ist jetzt sozusagen einer dieser zentralen Streitbegriffe, auf die dieser handlungstheoretische Mediatisierungsbegriff abzielt, die Veränderung der kommunikativen Formen. Das heißt sozusagen eine Neuschöpfung von Arten und Weisen, mit denen wir uns verständigen, die es früher nicht gab. Und darauf zielt diese Forschungstradition maßgeblich ab. Aus dieser Perspektive geht es so dann zumeist um die qualitative Untersuchung dieser neuen Formen der Kommunikation im Alltag von Individuen und Gruppen. Zugleich bedeutet dies eine sehr spezifische Festlegung der Mediatisierungsforschung in methodologischer Hinsicht. Und jetzt bin ich froh, dass Andreas Hepp und Friedrich Gotz nicht im Raum sind. Nimmt man das nämlich ganz genau, so behaupte ich, so dürfte man in diesem Fall eigentlich nicht von Mediatisierung als einem kohärenten Phänomen sprechen. Stattdessen geht es hier um eine Vielzahl an einzelnen Mediatisierungsfällen, für die Mediatisierung dann vor allem als ein sammelnder Überbegriff dient. Zielfolie sind die kommunikativen Praktiken des Alltags und deren Beziehung zu einer sich wandelnden kommunikativen Konstruktion von Wirklichkeit. Auch mit Udo Göttlich kann man trefflich darüber streiten, ob das ein hinreichend soziologischer Mediatisierungsbegriff ist. Der zweite Typus, den ich unterscheiden würde, ganz grob, ist einer, den man vielleicht Institutions- oder institutionentheoretischen Mediatisierungsbegriff nennen könnte. Und der geht so. Von diesen mikroperspektivischen Zugängen ist also jene Traditionslinie zu unterscheiden, die ihre konzeptionellen Wurzeln in der politischen Kommunikationsforschung hat. Diese verwendet oft, zur Verwirrung aller, den Begriff der Medialisierung mit L. Es handelt sich hierbei meist um meso- und makroperspektivische Ansätze. Diese stellen auf die formatierenden, strukturierenden und irritierenden Eigenschaften der Medien bzw. des Mediensystems ab, die sich auf andere gesellschaftliche Bereiche auswirken. Auch hier werden die Medien zunächst als technisch-organisationale Struktur begriffen, deren zunehmende Ausdifferenzierung und funktionale Kapazität eine wachsende Rolle innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Gefüges zur Folge hat. Als Ahnherren der institutionalistischen Tradition werden immer wieder David Altheide und Robert Snow herangezogen und wir hatten das große Vergnügen, vor 2 Jahren, glaube ich, war es knapp, oder vor 1,5, David Altheide als Gast, als Fulbright-Specialist, Award-Inhaber an der ZU beherbergen zu dürfen. Und er hat eine Zeit lang mit uns geforscht. Und es hat ihn so inspiriert, dass er hat es mir gerade geschickt, noch im zarten Alter von Ende 70, glaube ich, ist er nochmal ein Buch, eine Monographie zur Mediatisierungsforschung geschrieben hat. David Altheide und Robert Snow untersuchen die Form der Kommunikation der modernen Gesellschaft. Und zwar behaupten sie, dass diese Form eben maßgeblich durch Massenmedien festgelegt wird. Zentral ist dabei der Begriff der Medienlogik, der die dramaturgischen, formatierenden und habituellen Eigenschaften, kurz die Rationalität der professionellen Medienproduktion, zusammenfasst. Der Wirkungszusammenhang dieser institutionellen Schule untersucht, um mit Winfried Schulz zu sprechen, wie Medienmacht reflexiv als Folge der Zuschreibung von Medienmacht entsteht. Ja, wir haben es hier sozusagen mit einem dramatisch anderen Wirkungsbegriff zu tun als in der psychologisch orientierten Wirkungsforschung, nämlich auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene. Ich sage es nochmal, entsteht Medienmacht reflexiv als Folge der Zuschreibung von Medienmacht, weil wir glauben, dass die Massenmedien wirkmächtige soziale Akteure sind. Ja, durch diese Zuschreibung erlangen sie genau jene Macht, die wir quasi antizipieren. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir, wenn wir irgendeine Art von Anliegen haben, mit dem wir aus dem privaten oder unmittelbaren Kontext hinaus in eine breitere Öffentlichkeit wollen, dass wir versuchen, diese Botschaften naturgemäß in die Medien zu bringen. Und um dies zu schaffen, dienen wir uns der Logik, dienen wir uns der Rationalität der Medien an. Und dadurch entwickeln sie erst die Macht, weil sie formatieren, wie wir sprechen. Und darum gehen sozusagen auf einer ganz grundlegenden Ebene, und das war jetzt quasi der Schluss meiner Analyse, gehen diese beiden zurzeit in Verwendung befindlichen Mediatisierungskonzepte nur sehr schwer zusammen, weil das eine ist sozusagen ein institutioneller Zusammenhang, der nur auf der Makroebene beobachtbar ist, und das andere ist sozusagen ein sehr spezifischer, individualistischer Mikrozugang, der durchaus auch sozusagen sehr gute empirische Ergebnisse liefert, aber eben einen anderen Prozess beschreibt als den, der ursprünglich sozusagen institutionentheoretisch mit Medialisierung beschrieben wurde. Nichtsdestotrotz versuchen wir weiter produktiv diese beiden Traditionslinien zusammenzubringen, und ich bin schon gespannt, was die Forschung, die wie gesagt sehr intensive Forschung in den nächsten Jahren da ans Licht befördert. Ich komme damit zu meinem Fazit. Die zeitgenössische Mediatisierungsforschung lässt sich also in zwei Lager einteilen. Das eine neigt eher der mikroperspektivischen Untersuchung der individuellen Medienverwendung zu und sucht dann nach den Konsequenzen, die sich aus dieser zunehmend invasiven Mediennutzung ergeben. Wie verändert zum Beispiel die zunehmende Verwendung von Medien zur Pflege sozialer Beziehungen genau diese sozialen Beziehungen? Denken Sie an Facebook und WhatsApp und Threema und Twitter. Welche Wahrnehmungs- und Handlungsroutinen legen bestimmte Medientechnologien für ihre Anwender nahe? Und viele andere solche Fragen mehr. Der bereits genannte Andreas Hepp bezeichnet diesen Zusammenhang als mediale Prägkraft. Wie prägen die jeweils verwendeten Medien die Kommunikation und welche Konsequenzen erwachsen wiederum aus dieser? Die zweite Ausrichtung bleibt stärker im Paradigma der überindividuellen Koorientierung verhaftet und betont somit auf immanente Weise die Rolle der Medien als zentrale Institutionen der modernen Gesellschaft. Wie wir auch vorher schon besprochen haben, haben sich viele Versprechen der neuen Medien in der Form nicht bewahrheitet, wahrscheinlich weil sie auch von vornherein überzogen waren. Und wir beobachten nach wie vor, dass wenn man sozusagen mit seiner Kommunikation einen Unterschied machen will, wie die Systemtheoretiker sagen würden, dass man dann mit dieser Kommunikation in die Massenmedien muss. Das Konzept der Medienlogik und seine Weiterentwicklungen basieren auf der Hypothese einer bestimmten Weltsicht, die von der Gesellschaft aus den Medien übernommen wird. Massenmedien bleiben weiterhin Legitimations- und Aufmerksamkeitsgeneratoren der modernen Gesellschaft, und ich nehme mal an, dass nach einer gewissen Flurbereinigung der Massenmedien diese Rolle der großen Medienkonzerne vielleicht sogar noch stärker werden wird, nämlich Medien als Marken. Medien als Leitmedien, als Bündelung von Informationen, als Orientierungshilfen in einem Dickicht der Information und in einer immer geschwätzigeren Gesellschaft, wie Hubert Knoblauch das mal genannt hat. Egal aber, welcher Ausrichtung der Mediatisierungsforschung man schließlich folgt, beide Spielarten entwerfen Mediatisierung als einen gesamtgesellschaftlichen, historischen Prozess und betrachten Medien und Kommunikationsformen in ihrer Verschränkung. Es gilt, dass Medien immer in ihrer Gesamtheit und in ihren Wechselbeziehungen, also systemisch, betrachtet werden müssen. gegenüber früher kursierenden Vorstellungen, dass die Medien die soziale Welt schlicht abbilden oder dass alle mediale Kommunikation als ideologischer Manipulationsapparat verstanden werden muss, bieten beide Spielarten der Mediatisierungstheorie einen immensen Mehrwert, wie ich finde. So erweitert diese weiterhin wachsende Forschungstradition schließlich auch die Theorie der modernen Gesellschaft um den wichtigen Prozess der Mediatisierung als Teil des gesellschaftlichen Wandels. Also neben Individualisierung, Rationalisierung, Domestizierung haben wir nun auch ganz offensichtlich Mediatisierung als einen wesentlichen Teil sozusagen der Fortentwicklung der modernen Gesellschaft. Und darum werde ich weiterhin Mediatisierungsforschung betreiben. Vielen Dank.
Sie hörten
Juniorprofessor Dr. Marian Adolf beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.